Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Gott schuf die Welt in 6 Tagen und am 7. ruhte er. So geht eine Schöpfungserzählung in der hebräischen Bibel. Weniger bekannt ist, dass die Tora auch für die Natur eine Ruhepause vorsieht. Nicht nach 6 Tagen, sondern nach 6 Jahren. Dieses Sabbatjahr, Schmittah genannt, betrifft natürlich vor allem die Landwirtschaft. Aber es hat auch soziale Elemente. Wie in Israel über die Umsetzung nachgedacht wird, das nächste Schmittah-Jahr kommt im Herbst 2021, darüber berichtet Brigitte Jünger.
So we have fields and we have orchards of many kinds of fruits.
Bei uns gibt es Felder und Obstplantagen mit vielen Arten von Früchten. Litschis, Birnen, Zitrusfrüchte, Wassermelonen. Auf den Äckern wachsen Mais und Weizen.
Yehuda Gilad ist Rabbiner im Kibbutz Lavi im Norden Israels. Eine der Haupteinnahmequellen dort ist die Landwirtschaft.
Die Landwirtschaft hier ist nicht nur dazu da, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir glauben, dass es Teil unserer Pflicht ist, nach Israel zurückzukommen, um die jüdische Landwirtschaft wiederzubeleben und einen Weg zu finden, die Ideen der Tora in unserer Zeit in der Landwirtschaft umzusetzen. Und da ist Schmittah, glaube ich, eine der großen Ideen unserer alten Tradition. Einmal in 7 Jahren sollen wir dem ganzen Land Ruhe geben und uns mit anderen Dingen des Lebens beschäftigen, die Tora lernen und uns mit der Kultur, unseren Familien und dem sozialen Leben auseinandersetzen.
6 Jahre kannst du in deinem Land säen und die Ernte einbringen. Im 7. sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen. Die Armen in deinem Volk sollen davon essen, den Rest mögen die Tiere des Feldes fressen. Das Gleiche sollst du mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen tun.
Ich finde es sehr faszinierend, dass sich Schmittah tatsächlich mit Problemen befasst, die wir in der modernen Welt in verschiedenen Dimensionen vorfinden. Zunächst einmal all die Fragen der Ökologie und die grünen Ideen, wie man die Welt für die nächsten Generationen erhalten kann. Die Idee, dass wir die Natur nicht einfach nur ausbeuten, sondern auch sich selbst überlassen sollen, damit sie sich entwickeln kann.
Aber das im 2. Buch Mose beschriebene Gesetz betrifft nicht nur die Landwirtschaft, erläutert die Reformrabbinerin Dalia Marx aus Jerusalem.
Da geht es zum Beispiel auch um die Schulden, die Menschen bei anderen haben. Nach 7 Jahren sollen die Schulden vergessen sein. Es geht also um soziale Gerechtigkeit. Wenn man Eigentum hat und ein materiell gutes Leben führt, muss man Solidarität mit denen zeigen, die all das nicht haben.
Allerdings streicht heute keine israelische Bank ihren Kunden im Schmittah-Jahr die angehäuften Schulden. Im Schuldenerlass spiegelt sich vielmehr die tief verwurzelte Erfahrung der Versklavung der Juden, nicht nur in Ägypten. Das Gebot zielt auf die Ermutigung und die Verpflichtung, der Freiheit immer wieder neuen Raum zu verschaffen, so wie es im 2. Buch Mose ausdrücklich heißt:
Alle 7 Jahre sollt ihr euren hebräischen Bruder freilassen, der sich euch als Sklave verkauft hat. 6 Jahre soll er dein Sklave sein, aber dann sollst du ihn als freien Mann gehen lassen.
Rabbi Kook, einer der herausragenden Denker des 20. Jahrhunderts, sagte: Der Mensch kehre durch das Schmittah-Gebot zu seinem frischen und ursprünglichen Selbst zurück. Denn es ist so, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, ist das zwar einerseits eine sehr gute Sache, man sorgt für seinen Erhalt, aber auf der anderen Seite wird man auch zum Sklaven des Ackers. Mit Schmittah sagen wir, okay, ich gehe einen Schritt zurück und ich versuche nicht, die Welt zu manipulieren. Es gibt darin diesen humanistischen oder besser existenziellen Aspekt. In gewisser Weise sagt es uns, lass los, nichts gehört dir für immer.
Right, let go.
Die wortwörtliche Einhaltung des Schmittah-Gebotes, wie sie zum Beispiel die Ultraorthodoxen in Israel fordern, ist für einen Landwirt kaum zu stemmen. Die wirtschaftlichen Verluste wären einfach zu groß. Deshalb lässt man im Kibbutz Lavi nur ein kleines Stückchen Land brachliegen. Die dort wachsenden Melonen stehen zur freien Verfügung. Der überwiegende Teil der Felder und Obstgärten wird unter Anwendung der rabbinischen Auslegung der Tora weiterbestellt.
Wir nutzen die Lösung aus der Halacha und verkaufen das Land an einen nichtjüdischen Besitzer und arbeiten unter seiner Autorität. Dann dürfen wir auf den Feldern arbeiten, wenn auch mit Einschränkungen. Wir säen zum Beispiel nicht. Wir helfen nur bei der Ernte und allen Arbeiten, die bis dahin nötig sind. So sieht Shmita bei uns aus. Und wir wissen natürlich, dass es sich nicht um ein echtes Shmita-Jahr handelt.
Im Staat Israel ist die Situation mit Shmita jetzt nicht sehr positiv, würde ich sagen. Es ist zu einem sehr wichtigen Thema in der Debatte zwischen verschiedenen religiösen Gruppen innerhalb des Judentums in Israel geworden. Besonders die Ultraorthodoxen fordern die Einhaltung des Shmita-Jahres, aber die Landwirte können es nicht tun.
Die Netanjahu-Regierung ist auf die Unterstützung durch die religiösen Parteien dringend angewiesen. Deshalb gibt es mittlerweile Kompensationsprogramme in Millionenhöhe, die ein Anreiz sein sollen, das Land brachliegen zu lassen. Doch die wenigsten Bauern entscheiden sich dafür.
Wir finden nicht, dass es die Idee von Shmita ist, von Almosen oder irgendwelchen Fonds zu leben, dass sie uns Geld geben, damit wir Torah lernen und nicht arbeiten müssen. Wir glauben nicht, dass dies der richtige Weg zur Erfüllung von Shmita ist, und deshalb bevorzugen wir unseren Weg.
Die Ultraorthodoxen, die die strikte Einhaltung fordern, haben es leicht, darauf zu bestehen. Sie kaufen in einem Shmita-Jahr einfach Obst und Gemüse, das aus dem Ausland importiert wurde. Denn das Sabbatgebot für die Landwirtschaft gilt nur innerhalb Israels.
Einige Ultraorthodoxe wollen, dass dieses Gebot befolgt wird. Aber sie übersehen das Wesentliche, den ethischen Punkt, den ökologischen Punkt, den zwischenmenschlichen Punkt, den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit.
Die Jerusalemer Stadtverwaltung wird das Shmita-Jahr auf ihre Weise unterstützen. Rotem Goldschmidt koordiniert die Community Gardens, die Gärten und Felder auf städtischem Grund, die von Stadtbewohnern bewirtschaftet werden. Einige von ihnen möchten das Sabbatjahr für die Landwirtschaft gerne einhalten. Rotem Goldschmidt musste, wie ihre Kolleginnen und Kollegen, erst lernen, was Shmita bedeutet.
Wir haben gelernt, dass während des Shmita-Jahres jeder in einen Garten gehen kann, um dort Früchte von den Bäumen zu pflücken. Natürlich ist es nicht erlaubt, alles zu nehmen, aber man kann nehmen, was man als Unterstützung braucht. Und wir helfen den Leuten dabei, die das in ihren Gärten praktizieren wollen, Schilder aufzustellen, die besagen, dass es okay ist, Früchte zu nehmen.
Auch für manche Privatpersonen ist dieser Umgang mit dem Shmita-Jahr selbstverständlich. So zum Beispiel für Lori Rappaport aus Sfat.
Okay,
ich habe zwei Olivenbäume und die stehen auch für jeden offen. Das heißt, jeder, der in meinen Hof kommt und diese Oliven sieht, kann diese Oliven mitnehmen. Das werde ich tun, denn ich glaube an die Tora. Ich glaube, dass Gott uns die Tora gab, damit wir seine Gesetze einhalten. Und ich will mein Bestes dazu tun.